So, also wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, das ist schon eine ereignisreiche Woche für mich gewesen. Wenn man so in ein neues Jahrzehnt hineinschlittert, guckt in den Spiegel und denkt, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Und dann eher so auf manche Bilder schaue und denke, das ist doch der David, den ich kenne, der noch so lange Haare hatte, aussah wie der Sänger von Inixes und der ohne irgendwelches Zwicken oder sonst irgendwas Kraft hatte, Leistungsfähigkeit, manche verrückte Sachen machen konnte. So hatte ich echt schon tolle Erinnerungen mit Freunden, mit Besuch auf dem Bodensee. Und ich freue mich auch sehr, dass meine Eltern noch bis heute da geblieben sind und wir so den Tag oder die Tage miteinander leben konnten. Wir waren am gestrigen Tag, da habe ich meine Freunde und meine Familie überrascht und sind zu den Marienschwestern gegangen. Und ich hatte denen nicht gesagt, wo wir hinfahren. Dachte, wer dafür kein Empfinden hat, der würde jetzt erstmal meinen, das klingt jetzt ein bisschen ablöschend. So, hurra, wir fahren zu Marienschwestern als Geburtstagsausflug und sind dann da gerade auf den Parkplatz reingefahren und der Bruder Kaleb hat uns in Empfang genommen und ich habe zu den Leuten gesagt, auf, es ist 3:10, um 3 Uhr beginnt die Gebetsstunde. Und einer sagte dann, na dann viel Spaß. Und im Nachhinein einfach so zu merken, wie dieser Eindruck der leidenschaftlichen Hingabe, der Verbundenheit und wer den Bruder Kaleb noch nicht kennt, dieser Mann hat eine Ausstrahlung, da würde ich gemäß der Werbung sagen, ich möchte das, was der hat. Und da denke ich, manch einer sagt sich, ein erfülltes Leben sieht für mich anders aus, aber er ist das lebendige Beispiel. Ich habe euch letzte Woche versprochen, ich wollte nicht alles letztes Mal bringen, dass ihr nicht die Menge der Informationen aufnehmen müsst und die Zeit sich nach hinten so lang ausstreckt. Aber ich möchte aus dem 1. Petrus 1 euch die Verse 6 und 7 ja nicht vorenthalten. 1. Petrus 1, Verse 6 und 7. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Soweit das Wort Gottes. Ich mag euch nochmal in Erinnerung rufen, die Verse 3 bis 5 haben wir letzten Sonntag ausführlich uns angeschaut. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn. Ich habe diesen Ausspruch geleistet. Gott legt auf qualitativ hochwertigen Lobpreis. Aber seine Qualitätsansprüche sind andere wie unsere. Es geht ihm nicht um das well performed, wobei selbst das ja ein Anzeichen dafür ist, ich habe es jetzt nicht irgendwie aus dem Stegreif gemacht und so, ah ja komm, wir machen mal aus dem Herzen Lobpreis, sondern dieses sich drauf vorbereiten, sich zu qualifizieren, sich zu verbessern. Aber das well performed, das nur gut inszenierte, ist nicht für Gott qualitativ hochwertiger Lobpreis. Er hat andere Merkmale. Preisen wir ihn mit unseren Talenten, mit vielen Worten, oder preisen wir ihn von ganzem Herzen, auch wenn der Lobpreis schon zu Ende ist? und wenn das Mikro abgeschaltet ist, wir nicht mehr auf Sendung sind, ist dann aber unsere Verbindung zu Gott trotzdem das, was den Lobpreis ausmacht. Wofür sollten wir Gott preisen? Für sein großes Erbarmen, dass er uns ein neues Leben schenkt. Und wodurch hat er uns, ich habe euch in einem kleinen Glaubensgrundkurs letztes Mal durchgeführt, wodurch schenkt Gott uns sein Erbarmen und schenkt uns, dass wir von Neuem geboren sind, durch die Auferstehung seines Sohnes. Ihr habt denn gemerkt, ich habe versucht, philosophisch ranzugehen. Das ist doch gar nicht logisch, dass der gestorben ist, auferstanden ist. Für uns wäre logischer, dass wie jemand lebt, gestorben ist. Aber dann würden wir davon ausgehen, Leben ist was Automatisches. Also erstmal zu begreifen, dass wir, dass du und ich überhaupt leben, das ist schon mehr als ein Sechser im Lotto. Ich weiß gar nicht, hat jemand von euch den Jackpot letztes Mal geknackt? Keiner? Okay. Gut, alles keine Lottospieler, preis dem Herrn. So. Das ist schon mal nicht selbstverständlich. Es ist schon allein Gnade, dass wir leben und dass wir erleben dürfen. Und dann haben wir geklärt, Jesus ist zum Tode verurteilt worden aufgrund der großen Sünde, die er zu tragen hat. Ja, nicht seine eigene, sondern unsere. Und das war so was Gewaltiges. Und dass wir von Jesaja 53, Vers 4, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen, erniedrigt, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal die Marienschwester oder Kanaan besucht und es wird mir bei jedem neuen Besuch wird mir neu klar, das 3-Uhr-Gebet halten die ja jeden Tag um 3 Uhr im Gedenken, dass das ja der Todeszeitpunkt Jesu war. Um die 9. Stunde heißt es, wenn man davon ausgeht, um 6 Uhr morgens geht die Sonne auf, von da ab hat man die Stunden gerechnet, ist mittags um 3 Uhr der Todeszeitpunkt. Und so machen sich die Marienschwestern in einer Liturgie, was so für uns ungewöhnlich ist, sich einen ganzen Monat lang, jede Woche, die treffen sich jeden Tag um 15 Uhr und dann gehen die ganzen Prozesse durch. Vor Pontius Pilatus stehen, das mit den Jüngern vorher nochmal sich verlassen fühlen, können nicht eine Stunde mit mir beten und so weiter. Ans Kreuz, am Samstag ist immer der Tag, wo es Jesus im Grab. Und dann sagte Bruder Kaleb, und Sonntag ist für uns jedes Mal wie Ostern. Und dann hat er gesagt, für ihn war eigentlich das Intensivste, das wirklich Schönste, die tiefste Freude von Ostern, das erste Mal, als er, was ihm bis dahin fremd war, er zu den Marienschwestern kam und dieses sich bewusst machen der Leiden Jesu, diesen Schmerz wirklich mal durchzudenken, was Jesus an Schmerzen erlitten hat. Und erst nachdem wir denken dann immer, ach, das ist doch alles schon 2000 Jahre her, jetzt ist doch die Freude da. Aber du kannst eigentlich gar nicht gut gelaunt und dankbar sein, wenn du nicht vorher dieses Empfinden hattest von, ich hatte Mangel und eigentlich wäre ich jetzt gleich des Todes, aber, und jetzt kommt die erfüllende Frische und der neue Atem in mein Leben. Wir könnten einen kleinen Selbsttest machen. Das ist eine unheimlich schnelle, leichte Erfahrung von zu merken, dass Dinge, die wir für selbstverständlich empfinden, etwas Befreiendes, Erlebendes und ein zum Dank verpflichtendes Erlebnis ist. Würdet ihr denn bereit sein für einen Selbsttest? Da bin ich jetzt mal gespannt. Also, so, ihr seid alles meine Probanden, so heißt es dann. So, jetzt, also Ihr müsst da selber aufpassen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand hyperventiliert oder umfällt oder so. Wir haben erst nächsten Sonntag den Heilungsgottesdienst. Und ob wir euch eine Woche hier unten aufbewahren dürfen, das weiß ich nicht. Also, ihr macht das jetzt mal so. Ich zähle jetzt auf drei. Dann nehmt ihr noch einmal kurz Luft und dann haltet ihr mal die Luft an, solange es für euch bequem ist. Und wenn sich so das Gefühl schon mal kurz auftut, jetzt fehlt mir was, und dann nimm mal so einen richtig frischen Atemzug und du wirst erleben, wie gut das tut. Wollen wir das gleich mal probieren? So, eins, zwei, drei. Nicht zu viel, sonst eigentlich müsste man es eher ausatmen dann. Okay. Es kann jetzt eine Minute gehen oder zwei, aber wir halten aus. Habt ihr das, also die jetzt schon durch sind, außer die Perlentaucher, die sind immer noch unter Wasser. Habt ihr das gemerkt, wie gut das tut? Also, wem war dieser erste Atemzug eine richtige Wohltat? Habt ihr es gemerkt? Etwas, was wir als total selbstverständlich hinnehmen. Bei uns hieß es immer so, uns jungen Leuten damals ist ja auch nicht so richtig viel eingefallen. Und dann, ja, und was machen wir jetzt? Dann haben wir im Schwäbischen gesagt, Herr Schnaufe, das mit Versticken. Sich bewusst machen, sogar dieses Atmen ist nicht selbstverständlich. Wir gehen davon aus, weil jedes Kind, sobald es auf die Welt kommt, diesen Reflex das erste Mal bekommt, dieses Durchatmen erlebt und wir dann wissen, es ist alles okay, es ist alles gesund. So, und wenn wir das Leid, den Mangel mal spüren, dann haben wir dieses, was wir bis dahin als alltäglich erlebt haben, in einem ganz neuen Bewusstsein, in einer ganz neuen Freude. So ist Ostern. Dieses sich vorstellen, was hat Jesus an Schmerz ertragen, erlitten, wie hat's ihm wehgetan. Bruder Kaleb hat uns dann an eine Stelle geführt und ich hatte mich erinnert, er hat es schon mal als persönliches Zeugnis gesagt und es hat mich wieder neu ergriffen und beeindruckt, dass er sagte, an einem Bild hat er für sich ein ganz persönliches Erlebnis und zwar, da sieht man in dem Leidensgarten Jesu, das haben die Marienschwestern sehr toll dargestellt, wie Jesus kurz davor war oder eigentlich verurteilt wurde vom Volk und Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld gewaschen hat. Und Bruder Kaleb sagte dann, das Spannende ist doch, der Pontius Pilatus wusste, dass Jesus unschuldig war. Das vermittelt uns die Heilige Schrift. Seine Frau hatte noch einen Traum vorher und sagte, lieber Mann, der ist unschuldig. Es war ihm klar, dass hier Unschuld da ist und doch hatte er aufgrund von Menschenfurcht, weil die Juden damals zu ihm gesagt haben, wenn dieser, wer ein Freund Jesu ist, unter den laufen lässt, kann nicht ein Freund des Kaisers sein. Und der wollte nicht aus der Provinz, aus der äußersten Provinz Israel, vom Römischen Reich, was ja so weit weg von Rom war. Also wer als guter Beamter etwas auf sich zählte, wollte nicht nach Israel. Der wollte in Rom sein, dort wo Brot und Spiele am Start waren. Dort wo die PlayStation für jeden quasi zugänglich war. Nicht dort wo nichts los war und wo du dich mit irgendwelchen komischen religiösen Verrückten, wo manch einer über die Jahrzehnte immer dachte, er sei jetzt der Messias und er müsste hier endlich was auf die Beine bringen. Menschenfurcht hat ihn davon abgehalten, er wusch seine Hände in Unschuld, obwohl er wusste, dass Jesus ohne Schuld war. Und dann hat er so gesagt, Bruder Kaleb, Und es gibt in meinem Leben immer wieder Bereiche, wo ich aufgrund von Menschenfurcht nicht mich zu Jesus stelle, nicht bereit bin, meinen klaren Weg zu gehen, das, was ich für wahr erkannt habe, nachzugehen. So, jetzt möchte ich an den Vers 6 angreifen. Das war jetzt quasi die Vorrede, das Intro. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleiden. Allen Grund, sich zu freuen. Wir haben gemerkt, wer mal kurz nicht atmet und dann frisch, auf einmal empfindet man die Luft, die als frische Luft einatmet. Allen Grund, uns zu freuen, weil unsere Schuld uns nicht mehr versklaven darf und uns niederdrücken darf. Und weil wir eine unvergängliche und gut in eine gute Zukunft blicken dürfen. Weil, und das sagt sogar Nehemia im Alten Testament, weil die Freude am Herrn ist meine Kraft. In anderen Übersetzungen ist meine, oder eigentlich in den deutschen Übersetzungen ist es meistens, die Freude am Herrn ist unser Schutz, ist unsere Zuflucht, ist unsere sichere Burg. Das sind die deutschen Übersetzungen dieses Satzes. Die Freude am Herrn ist der Schutzraum, in dem ich mich bewege. Und im Englischen wird das immer wieder ausgedrückt mit "And the joy of the Lord is my strength." Ist meine Kraft, ist mir Kraft. Die Freude ist, was uns zum einen für die anderen Menschen viel glücklicher und bekömmlicher sein lässt. Also ein freudiger Mensch, der ist mir irgendwie viel lieber in der Begegnung. Mit dem habe ich eigentlich viel, viel lieber Gemeinschaft. Der ist mir, also ich kenne kaum jemand, wo ich denn sagen würde, du bist so ein Kotzbrocken, ich bin so gern mit dir zusammen. Habe ich nicht. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Mir geht's nicht so. Aber wenn ich denn Menschen begegne und ich sag, wow, da strahlt so eine Freude aus, es ist so intensiv, das zieht mich an wie ein Magnet, da bin ich gern, in der Gemeinschaft bin ich gern. Die Freude am Herrn ist mein Schutz, ist meine Kraft. Freudige, gut gelaunte Menschen, das wissen die Mediziner, die sind eigentlich auch viel gesünder. Die haben viel mehr Abwehrkräfte. Die sind nicht so anfällig für Infekte, für Krankheiten. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, heißt in Nehemia 10, 8, Vers 10. Wir kennen so viele Gründe, warum wir uns nicht freuen oder nicht freuen dürfen. Freuen? Auch wenn wir verschiedene Arten von Prüfungen durchmachen müssen, ja sogar wenn wir manches Schwere erleiden, also das klingt jetzt ja doch sehr paradox, sehr krass, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Wir sollen uns freuen, obwohl wir den Ausblick auf Leiden haben, Freud und Leid gehört wohl doch ganz schön eng zusammen. Manch einer, der vielleicht gerade noch jemanden zu Grabe getragen hat, erträgt es schier nicht, wenn ein anderer mit Freude die Geburt eines Kindes zum Beispiel verkündet oder geschaffte Prüfung oder etwas Gutes, was jemand... Aber Freude und Leid oder Freude auch im Leid ist was unsere Stärke ist und was ein Markenzeichen ist für uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Freud und Leid sind sehr nahe beieinander. Und jetzt möchte ich so euch in den Gedankengang hineinnehmen, wenn ich zum Beispiel Arzt oder Astronaut werden möchte, dann ist es also nicht ungefähr so, oh, danke, dass Sie Astronaut werden wollen. Wenn wir das nächste Mal wieder in den Weltraum fliegen, rufen wir Sie an und dann gehen Sie einfach mit. Oder, super, die nächste Operation, die gehört Ihnen. Sie wollen Arzt werden, toll. Wir sind ja hier so für Herzzentrum und da können Sie dann gleich einfach mal loslegen. Wir haben so einen Baukasten und dann machen Sie mal. Nee, ist gar nicht so. Oder, und jetzt will ich an euch näher herankommen, ach, Abitur wollt ihr machen? Überhaupt kein Problem. Ich druck euch gerade die Zeugnisse aus. Wie hättet ihr sie denn gerne? Achte es für Freude, dass du Prüfungen verschiedenster Art durchmachen musst und manches Schwere erleiden. Und jetzt möchte ich euch sagen, warum? Weil Prüfungen darf nur der machen, der auch privilegiert ist für eine andere Perspektive, für einen anderen Ausblick, für etwas, wo er dann sagen kann, das habe ich durchgemacht, da habe ich Erfahrung drin, das habe ich bestanden. Piloten werden nicht einfach so, da meldet man sich nicht an, wie wenn man einen Autoführerschein machen will oder so. Und selbst da muss man ja Prüfungen durchmachen. Erstmal Sehtest, Tauglichkeitstest, wer zur Bundeswehr geht oder in irgendwelchen Einsatz. Du kommst nicht ohne Prüfungen aus. Und die Menschen oder man muss auf die Belastbarkeit geprüft werden. Und gerade auch bei Flugbegleiter, Saftschubsen, wie heißen die noch? Also die Stewardessen. Selbst bei Stewardessen ist es so, dass den wird mancher Stresstest. Wie kommen die in Situationen klar, wo vielleicht einer auf einmal anfängt durchzudrehen, zu hyperventilieren, die Ruhe zu bewahren? Das heißt, der überhaupt in so eine Prüfung kommt, kommt er nur deshalb, weil er eine Perspektive für etwas anderes bekommt. Ohne Prüfungen, wenn du aus allen Prüfungen herausgenommen werden würdest, hättest du nur ein Dahinsiechen bis zum Tode. Ich sag euch, wir waren vor vielen Jahren in einem All-Inclusive-Tunesien-Urlaub, in so einem quasi Hochsicherheitsgefängnis. Also wir wurden nicht beschützt, wir wurden nicht eingesperrt, um die vor den anderen beschützt zu werden. Ja, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Also wir waren in dem Gefängnis und drin war es schön und draußen war es nicht schön. Und wir wurden jeden Tag da zur Tränke geführt. Wir wurden bespaßt und das war unsere Aufgabe. Und ich sage euch, nach 2 Wochen, man ist dann so, wow, wo sind die Aufgaben? Was kann ich wieder machen? Wo kann ich mich reingeben? Leute, ich glaube, wenn ihr mir was ganz Gemeines antun wollt, dann schickt mich für ein halbes Jahr auf eine Insel, auf die Malediven, wo ich nichts tun darf und kann. Und keine Prüfung erleben kann, keine Herausforderung bekommen. Ich müsste mir suchen, indem dass ich Perlen tauche oder sonst irgendwas mache. Korallenriffs erklimme und sonstige Prüfungen. So, also, Prüfungen sind etwas, das nur Privilegierte machen können. Wir leben in einem Land, wo Bildung für jeden zugänglich ist. Das ist echt ein Geschenk. Als ich Kind war, konnte ich das nicht verstehen, dass ich es als Geschenk ansehen sollte. Aber was mich echt die letzten Tage etwas demütiger und sanftmütiger und auch dankbarer gemacht hat, das war, Markencheck im ARD anzuschauen, ist eine ganz coole Sache. Da wurde letzte Woche so ein Textilladen unter die Lupe genommen und dann wurde geguckt, unter anderem, unter welchen Bedingungen werden denn die Klamotten, die wir so anhaben, gemacht? Und dann stellst du fest, dass ganz vieles, zum Beispiel in Bangladesch, zusammengenäht wird. Bangladesch gehört zu einem, ist der dicht besiedelste Flächenstaat mit 150 Millionen Einwohnern. Da sind in diesen ganzen Fabriken, sind, obwohl es offiziell verboten ist, 9-, 10-, 11-, 12-jährige Kinder damit beschäftigt, hunderte von Klamotten, die wir haben, am Tag zu bearbeiten. Meist gerade 12 Stunden oder länger am Arbeiten, um dazu beizutragen, mit ihren 10 Cent pro Stunde den Alltag zu bestreiten. Und dann so eine Familie realisiert, dass sie trotzdem nicht über die Runden kommt, obwohl 2 Erwachsene und ihre 2 Kinder arbeiten. Und dann zu denken, das ist doch echt verrückt. Ja, wir können jetzt hier in dem Moment hier nicht sagen, okay, wir kaufen jetzt nur noch Sachen aus Deutschland und wir, aber diesen Zustand zu realisieren, zu denken, hey, ich bin echt dankbar für das, was ich habe, aber ich mag auch wertschätzend und perspektivisch mit anderen umgehen und mit meinen Ressourcen, mit meinem Umfeld gut umgehen. Prüfungen, und genau, jetzt kommt's, von diesen Kindern da würde keiner einen Augenblick zögern, wenn es heißt, du bekommst Schulbildung umsonst gestellt, du bekommst Essen und Kleidung und du bekommst die Perspektive, die Zukunft, das in Angriff zu nehmen, etwas daraus zu machen und diese Prüfungen, die dann anstehen, nicht als Belastung, sondern als Freude anzusehen. Prüfungen als Freude anzusehen. Und jetzt will ich gleich den, wenn ihr hier nicht in der Ermutigung der Schulkonferenz jetzt hier unsere Kids für die Schule zu begeistern, sondern ich mag ja jetzt etwas herleiten. Prüfungen sind also keine Strafe, sondern stellen sicher, dass nur geeignete Leute in den entsprechenden Positionen arbeiten oder entsprechende Funktionen ausüben. Auch auf dem Weg mit Jesus ist es so. Jesus ist aus Liebe zu dir und zu mir bereit gewesen, die größte Herausforderung anzunehmen, den höchsten Preis zu zahlen, der je im ganzen Universum getätigt wurde. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt keinen höheren Preis, den für irgendetwas jemals bezahlt hat, als das, was Jesus am Kreuz getan hat. Du willst, dass ich dir den Mond schenke? Kein Problem, ich druck dir ein Zertifikat aus und schenke dir den Mond. Das geht ja nicht. Was mit bedrucktem Geld wollen wir versuchen, zum Beispiel einen Staat zu retten? Wow, was haben wir da alles? Wir haben Griechenland gerettet. Ich weiß ja nicht, ob es schon geklappt hat. Das ist doch kein Preis, der für irgendwas bezahlt ist. Wir haben auf dem Papier was draufgedruckt und haben gesagt, ich habe davon mehr wie du, ich kann dir von dem Papier was rübergeben. Das ist doch kein Preis. Genug zu essen und zu trinken. Der größte Preis, der je im Universum für irgendwas bezahlt wurde, ist der, der Jesus bezahlt hat. Und was absolut legitim ist, er will die Menschen, die ihm nachfolgen, auf Echtheit prüfen. Das habe ich damals versäumt. Als wir, meine Frau und ich, in so einem Hotel waren, irgendwo in Spanien, und dann haben sich da die Juweliere aufgebaut, die einen nach dem Speisesaal abfangen und die ihre echten Sachen anbieten. Und da war so ein echter Goldring mit so einem Stein drin. Und ich als absoluter Nichtsblicker und keine Ahnung habe, guck mir das Ding an und frag noch, ist der echt? Ja, ja, alles echt. Und kauft dafür, was wahrscheinlich, also mir war schon teuer, aber war ja ein Schnäppchen. Und so nach einem paar Wochen blätterte da dieses Ding ab und da war so ein Eisenring drunter. Und da haben wir gedacht, Mensch, ich hätte es doch wie in den alten Filmen, soll mal draufbeißen, gucken, was da passiert. Es ist absolut legitim, dass Jesus die, die ihm nachfolgen will, auf Echtheit prüfen möchte. Und das, woraus der schönste Schmuck entsteht, kann, oder daraus, wo der schönste Schmuck entstehen kann, ist absolut reines Gold, wo keine Rückstände, wo keine Schlacke mehr drin ist. Aber wie bekommt man aus dem Gold die Schlacke heraus? Indem man das Gold erhitzt. Und für Gold bedeutet das, dass so ein Gold, also der als Nugget irgendwo in Asien oder in Amerika oder sonst irgendwo im Fluss liegt, bedeutet der Prozess ein Prozess von vielen, vielen Veränderungen. Leute, Veränderung ist was, was sich für uns einfach nicht ersparen lässt. Und ein ganz wichtiger Prozess ist das Einschmelzen im Ofen. Also, dieses Nugget-Goldklümpchen wird gefunden, wird gesammelt mit anderen zusammen, geht über verschiedene Wege endlich zu den Menschen, die dieses weiterverarbeiten können. Dann wird es schon mal grob aussortiert und dann kommt das Gold in einen Topf und wird erhitzt. Und hier kommt das zutage, was nicht das reinste und das kostbarste und das edelste Gold ist, und das schwemmt nach oben. Für Gold bedeutet es, wie gesagt, viel Veränderung, ein Prozess des Einschmelzen, und hier wird sichtbar, was wirklich in dem Stück Gold drin ist. Hätte ich da die technischen Möglichkeiten gehabt und hätte dann gesagt, okay, der ist echt, das will ich doch gerade mal prüfen, hol da meinen Brenner raus und schmelzt es mal ein, der hätte mich sehr komisch angeguckt und hätte das wahrscheinlich verweigert. Ich meine, nicht nur, dass die ganze Hoteldecke und alles da, sondern auch, weil gemerkt hat, da ist Falsches dahinter. Wir sind nicht die glaubhaften Christen, wenn wir um uns herum oder wenn wir in Watte gepackt werden müssen, damit wir nicht ausflippen. Jesus wird dir nicht über den Kopf streicheln, auch nicht mich, und mich mit Samthandschuhen anpacken, sondern er sagt, ich will dich auf deine Echtheit prüfen und sehen, was dahinter steckt. Und reinigen, was diesen Mensch verunreinigt hat. Das ist eine ganz spannende Sache. Wie gehe ich in Drucksituationen um? Wir haben uns jetzt gerade die letzten Tage intensiv auch nochmal unterhalten. Ich bin bei Joachim und Christine gewesen. Wir hatten eine Besprechung und da habe ich gemerkt, wow, das geht mir jetzt gerade selber ganz schön an die Substanz. Und habe gemerkt, dass ich in meiner, ihr kennt mich ja alle so gar nicht, aber dass ich dann schon in Wallungen komme und eher laut werde, die anderen nicht mehr ausreden lasse und sehr pushend sein kann. Und im Nachhinein habe ich mich selber reflektierend gedacht, huch David, was ist denn da mit dir passiert? Wieso hast du denn so reagiert? Und jetzt könnten wir das eine sagen, oh, den David müssen wir in Watte packen. Der hält es nämlich gar nicht aus und der schlägt den nur um sich. Also versuchen wir es alles beim Alten zu lassen. Aber ich persönlich hätte doch dann nichts gewonnen. Aus mir könnte doch Gott nicht was Kostbares formen, wenn nicht durch so einen Druck, durch so eine herausfordernde Situation etwas wie Schlacke hochgeschwemmt werden kann. Und wir alle ganz erstaunt sind, huch, was ist denn da bei mir drin? Und dann das Reinigende und Heilende bereit bin zu sagen, nicht, oh, oh, ich will nie mehr diesen Druck erleben, Schlacke, bitte drin bleiben und so eine oben eine kleine Goldschicht drüber, dass alles schön glänzt. Nee, sondern erlauben, dass die Schlacke rauskommt. Und dann den Reinigungsprozess mitnehmen und zu sagen, wie verarbeiten wir das, dass denn nur noch das pure Gold übrig bleibt. Und das ist ein Lernprozess. Und ich möchte mich diesem Prozess aussetzen. Und ich bitte dich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du diesen Prozess des Läuterns echt aushältst. Es ist so in der Gemeinde, man kann kontrovers diskutieren, es gibt Leute mit anderer Ansicht. Das hast du aber in der Firma, in der Schule, in der Familie, das hast du überall. Und wenn du dich dessen entziehst, dann schützt du nur den Schein, aber nicht das Echte, was in dir und was in mir drin ist. Und im Nachhinein, ich habe dann echt richtig tolles Gespräch mit Joachim und Christine, ihr seid mir jetzt auch gar nicht böse, dass ich es ansprich, ist sehr selbstreflektiert. Und dann habt ihr gesagt, ich bin echt erschrocken gewesen über mich selber und es tut mir eigentlich echt leid, aber ich bin froh, weil ich im Nachhinein sagen kann, ich hätte mich doch zurücklehnen können und sagen, das halte ich jetzt aus. Ich lasse jeden ausreden, jeder hat die Möglichkeit, was zu sagen. Ich muss ihm nicht ins Wort fallen und wir werden so eine Situation in Zukunft konstruktiv bearbeiten und erarbeiten. Anstatt zu sagen, und das will ich nie mehr, dass mir jemand widerspricht. Das wäre total ungesund. Also, vielen Dank, dass ihr euch den Prozess mit mir auch gebt, ihr Süßen. Und mir da die Chance gibt, auch dran zu wachsen. Ich mache euch Mut. Ey, das ist jetzt nicht was, wo ich sage, hurra, jetzt wissen's alle. Aber das ist ein Prozess, in dem wir doch uns echt authentisch aufeinander einlassen können. Uns reinigen lassen von dem, der den Preis bezahlt hat. Reinigen lassen von dem, was uns verunreinigt hat. Prüfungen durchmachen. Unsere Prüfungen haben meist entweder mit Gott, uns selbst und unserem Nächsten zu tun. In dieser Konstellation ist es immer. Unsere Prüfungen sind so geartet. Sagen wir, Gott spielt eigentlich immer eine Rolle. Das ist jetzt die Frage. Ob ich für mich allein bin oder in Beziehung mit Menschen. Und dann wäre erstens, was mache ich mit meiner Zeit, wenn ich alleine bin? Wenn ich mich unbeobachtet fühle. Kennst du den Gedanken, das dürfte jetzt aber niemand mitbekommen, was ich hier gerade mache? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben, wenn du alleine bist? Ich sag's nochmal. Das erste ist, kennst du den Gedanken, das, was ich jetzt hier mache, das sollte echt keiner mitbekommen. Und die Frage daraus ist, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben, wenn du absolut unbeobachtet bist? Nun nicht mal deine Frau, deine Kinder, deine Eltern oder sonst wer zuguckt. Die zweite Frage, was mache ich in Zeiten, wenn ich mit anderen zusammen bin? Bin ich am anderen interessiert? Oder müssen sich die anderen nur um mich drehen? Und da ist in Zeiten, wo ich mit anderen zusammen bin, welche Früchte werden sichtbar? Kommt Schlacke raus, wird sichtbar, oder kommt reines, pures Gold heraus? Welche Früchte? Es gibt da zum einen die Frucht einer sündigen Natur. Und die steht in Galater 5, Vers 19. Und da heißt es, Früchte einer sündigen Natur sind Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, sagte Paulus, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn du unter Druck gerätst, wenn du an Punkte kommst, du sagst, ich bin jetzt sowas von an meiner Grenze, meine Belastbarkeit ist ausgereizt, was kommt dann raus? Sind es diese Dinge? Oder ist es eine ganz andere Frucht, welche in Vers 22 Galater 5 steht? Da heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in sich wachsen lassen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diejenigen, die zu Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden in ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Und wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Halte es für Freude, wenn du in mancherlei Versuchung kommst, weil es nur eine kurze Zeit ist. Ihr wisst ja, Relativitätstheorie, wer hat die nochmal erfunden? Einstein. Und anscheinend hatte er gesagt, ihr wisst, was relativ ist. Es ist ein richtig toller Kinofilm mit bester Unterhaltung. Der ist relativ schnell vorbei. Aber seine Hand 5 Sekunden auf einer heißen Herdplatte zu haben, ist relativ lang. Die Zeit, die wir in Prüfung sind, ist relativ kurz im Vergleich zu der Perspektive der Ewigkeit, die auf uns wartet. Und wie cool, wenn Dinge rauskommen, wo ich über mich selber in Staunen denke, huch, so kenne ich mich ja gar nicht. Preis dem Herrn, was mache ich mit dem Ding? Ich vergrab's nicht wieder, sondern ich bring's hierher. Ans Kreuz. Ich bring da die Schlacke ab, da können wir den ganzen Kram hinwerfen. Alles, was nicht ehrenhaft und ehrenvoll ist. Und so geht mit uns Jesus diesen Prüfungsweg. Denn diese Prüfungen, um jetzt zurück aus dem Petrus, was ich anfangs gelesen habe, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Und wisst ihr, was das Coole sein wird oder worauf ich zuarbeiten möchte und wo ich mal meinem Schöpfer begegnen möchte, wenn ich ihn dann mal einst sehe, dass er zu mir sagt, gut gemacht. Du hast erlaubt, dass in dir die Dinge, die Schlacke, das, was im Verborgenen immer wieder dich reizt zum Ausflippen, zum in Stresssituationen rauszukommen, hast ans Kreuz gebracht und weg. Ich vermute, es ist noch nicht alles weg, Joachim. Müssen wir noch mehr kochen, okay? Also mindestens bei mir, okay? Und dann zu sagen, ja, und da wollen wir Jesus in der Form nachfolgen, es für Freude erachten. Und dann macht Gemeinschaft auch Spaß. Wenn wir dann auch merken, zu sagen, ich halte die Schwächen und die Fehler des anderen aus, wenn er auch bereit ist, die Fehler nicht uns wieder über die Rübe zu hauen und wieder über die Rübe zu hauen, sondern zu sagen, was nichts ist, will er ans Kreuz bringen. Achte es für Freude. Und mit dieser Freude, mit der Perspektive, möchte ich euch echt so in die neue Woche entlassen. Dass dort, wo Herausforderungen sind, wo es schwer wird, wo du sagst, ich könnte jetzt am liebsten aufgeben, dass du sagst, wie cool, dass ich in Prüfung bin, das zeigt mich, ich bin auf dem richtigen Weg. Gut, jetzt für uns Männer, das ist keine Anfechtung von Gott, wenn du entsprechende Internetseiten durchzappen willst, wo die Menschen nicht bekleidet sind aus Klamotten von Bangladesch. Habt ihr verstanden, ihr Männer? Ich habe jetzt versucht, ganz verdeckt zu sagen. Das ist dann keine Herausforderung, sondern du hast dich selber in eine sehr ungeschickte Lage gebracht. Es ist auch keine, wir müssen es ist nicht alles vom Teufel eine Versuchung, wo wir uns selber in eine blöde Situation bringen. Es ist keine Versuchung, wenn du betrunken Autobahn entlang fährst und oh, jetzt ist da die Polizei, Herr, lass mich diese Versuchung, die Prüfung überstehen, dass der Polizist es nicht merkt. Das ist keine Versuchung, das ist Dummheit. Da dürfen wir, das wäre mal ein anderes Thema, unterscheiden zwischen eigener Dummheit und Versuchung von Gott. Aber soweit für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe echt, dass wir das begriffen haben. Achtet es für lauter Versuchung, wenn es auch mal heiß hergeht. Und dann können wir beiseite räumen, was nichts ist, und uns frei und offen und intensiver begegnen in einer neuen Tiefe mit Jesus. Lass uns doch miteinander aufstehen. Ich möchte darum beten. Jesus, du kennst meine, unsere aller Schwachstellen. Du weißt, wo Dinge in unserem Leben uns mühevoll sind. Ob in der Schule, im Beruf, in der Familie, im Miteinander mit Menschen, wo wir uns auch schon wehgetan haben, oder manches blaue Auge oder manche blutige Nase geholt haben. Jesus, ich bete echt, dass wir Prüfungen und Versuchungen mit lauter Freude erleben, durchleben. Ja, Jesus, dass die Prüfungen sind, das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg mit dir sind und dass du uns auf unsere Echtheit überprüfen magst. Und ich bete echt, dass wir alle, jeder von uns bereit ist, dass Dinge, die im Verborgenen sind, hochgeschwemmt werden, damit du uns zu einem kostbaren Schmuckstück formen kannst. Und das geht nur, wenn es aus purem, reinen Gold ist und nicht mit Schlacke durchsetzte und mit Erde durchsetztes Nugget ist. Ich bete echt, Jesus, dass du jeden von uns segnest in den Herausforderungen, dass wir sie nicht als negativ empfinden, sondern als ein Segen, um in dem Prozess dir ähnlicher zu werden, echt heil zu werden. Und so bete jetzt, Jesus, dass du durch die Reihen gehst, jeden von uns in den Herausforderungen, denen er steckt, echt Ermutigung schenkst, Freude schenkst und die Kraft, sie zu bestehen und durchzustehen. Danke, Jesus, jetzt für deinen Segen, und er soll sich lagern über jedem Einzelnen. Segen soll fließen. Oh, Jesus, ich danke dir echt, dass du da bist und dass du uns an die Hand nimmst und dass uns nicht gängelst, um uns zu ärgern, sondern dass du in dem Prozess uns hineinbegibst, damit sich was Tolles heraus erwachsen lässt. In Jesu Namen. Amen.